30 minutes left.
Herzlich willkommen zu Folge Nummer 254 von Dirty Minutes Left, lieber Arne.
Hallo, lieber Holger. Hallo, liebe Hörer. Dieser karibische Drink hat mich verwirrt. Wir trinken heute Nocco No Carbs Company Caribbean.
Mit 32 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein. Da ist ein Ananas drauf.
Ja.
Und also auf der Dose. Sie ist so eine hellblaue Dose, würde ich sagen, oder türkis und so. Und dann sind da Ananas drauf in weißer Schrift.
Mhm. Das schmeckt sehr eigenartig.
Es schmeckt nach Ananas. Es schmeckt halt ein bisschen nach Urlaub.
Findest du echt?
Finde ich, ja.
Ja, es schmeckt auch nach Ananas. Es schmeckt aber auch irgendwie nach also Süße? Es ist auch Grünteeextrakt drin, Vitamine, Süßungsmittel. Ich glaube, ich schmecke die Vitamine raus. Da komme ich nicht mit klar.
Ja. Ich kann es gar nicht so richtig lesen hier bei meinen Lichtverhältnissen, die ich hier habe. Aber dann ist das so. Es schmeckt ein bisschen nach Urlaub. Du warst ja gerade im Urlaub, ne?
Also nochmal zu diesem Drink. Ich habe, meine erste Assoziation war, es schmeckt nach so einem Eiweißgetränk. Es ist aber nur 0,8 Gramm Eiweiß drin, was erheblich mehr ist als bei sonstigen Drinks dieser Art, weil da ist nämlich nichts drin. Keine Ahnung. Komisch. Ja, ich war im Urlaub. Ich war auf Teneriffa. Wir waren vom 4. bis 11. März da. Und ich weiß nicht, ob du Teneriffa kennst. Das ist eine von den
war ich noch nie.
Wie heißt denn das da?
Kanarischen Inseln.
Vielen Dank. Kanarische Inseln. Und
ich kenne von den Kanarischen Inseln nur Gran Canaria.
Genau, das ist die Insel, die ist ja direkt neben Teneriffa. Auf der Ostseite, wenn ich mich nicht irre. Dann gibt's irgendwie in der Nähe auch noch Lanzarote und Fuerteventura. Auf denen war ich schon. Gran Canaria war ich noch nicht. Teneriffa ist aber anders als die alle, weil sie sehr steil ist. Also da ist halt in der Mitte ein riesengroßer Vulkan und der ist eingestürzt. Also hast du so einen Riesenkrater. Und an der einen Seite von diesem Krater, da ist halt trotzdem noch ein sehr hoher Berg. Und das ist auch ein Vulkan, der Teide oder Teide, je nachdem, wie man ihn ausspricht. Und die ganze Insel ist quasi nur dessen Rand. Und das ist ziemlich verwirrend, aber es macht halt die Insel sehr steil insgesamt. Also der Teide ist, glaube ich, 3700 Meter hoch an der höchsten Stelle. Und der Krater hat so eine Höhe von 2200 Metern. Wenn du da hochfährst, um den dir anzugucken, das haben wir gemacht, dann bist du schon in den Wolken zwischendurch und es wird saukalt, obwohl es eigentlich irgendwie so 23, 25 Grad warm war. Bist du dann halt plötzlich in der Wolke und es hat 4 Grad. Das ist schon sehr eigenartig. Und du siehst halt nichts, weil Wolke ist Nebel. Das ist auch nichts anderes. Also von der Natur her war die Insel total toll. Es gab halt genau wie auf den ganzen anderen kanarischen Inseln irgendwie nur Steine und so ein paar Pflanzen, die sich da durchkämpfen. Und massenhaft Bananen, die da angebaut werden, die übrigens mit Abwasser gespeist werden. Also je mehr du auf Klo warst, desto besser geht's den Bananen.
Mhm. Wo genau wart ihr da auf Teneriffa? Also Teneriffa sieht ja von oben aus wie so eine Ente, würde ich sagen, mit oben so einem Schnabel.
Mhm. Ne? Genau.
Wo wart ihr da?
Oben das, was du als Kopf, Kopf bezeichnen würdest, ist die Hauptstadt Santa Cruz. Da waren wir überhaupt nicht, weil es nämlich da einen Flughafen gibt, aber es gibt auch einen südlichen Flughafen und über den sind wir angekommen.
Also von an den Füßen?
Von da aus sind wir dann nach Westen gefahren und waren da in der Stadt. Ich weiß gar nicht genau, wie sie heißt, ehrlich gesagt. Das Hotel hieß Allegro Isora und war genau an der Küste. Und es war einfach so eine winzige Ortschaft. Ich bin mir echt nicht sicher, ob die La Arena hieß oder, also keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie man da eine Karte hinschreiben würde. Jedenfalls gab es da halt auch so ein bisschen Ort nebenher und es wurde ganz viel gebaut. Also an dem Teil, den du von der Ente als Bürzel bezeichnen würdest. Das heißt, wir sind auch in diesem Nationalpark, also der gesamte mittlere Teil der Insel ist halt der Teide und ist Nationalparkgebiet. Da sind wir halt auch von Westen reingefahren und haben auch davon nicht alles gesehen. Wir waren nur 6 Tage da. wir sind meine Schwiegergroßfamilie quasi. Und das war toll. Also wir hatten irgendwie 3 gemietete Autos zu 10 und sind dann da rumgekurft und haben uns alles Mögliche angeguckt und hatten Halbpension, wie ich es inzwischen sehr zu schätzen gelernt habe. Früher habe ich ja immer Vollpension oder All-Inclusive genommen, aber All-Inclusive hat immer den Nachteil, dass du halt auch mittags irgendwie noch das Gefühl hast, du müsstest im Hotel sein, dich vollstopfen, und wir wollten halt auch gerne Zeit sonst wo verbringen. Wir haben zum Beispiel einen Tag sind wir zum Hafen Puerto de la Cruz gefahren, der ist im Norden der Insel, und der hatte gerade einen Karnevalsumzug. Eigentlich bin ich nicht so der Karnevalsumzugstyp, und der schlimmste Teil an diesem Karnevalsumzug waren auch die Deutschen in ihren selbstgebastelten Uniformen, die dann mit einem suffisanten Lächeln rumrannten und Hello riefen. Aber es gab halt auch so Samba-Gruppen, und die waren halt ziemlich, ziemlich gut anzugucken. Was ich an Karneval sehr schön finde, ist der Teil, dass es halt völlig egal ist, wer du vor der Kostümierung bist. Also ob du Kind bist oder Erwachsener, ob du schön bist oder hässlich, Mann oder Frau, ist völlig egal. Du steckst dir einfach irgendein Kostüm über den Kopf und dann bist du die Person, die da rauskommt. So. Und das heißt, wir haben ganz verschiedene Varianten von Captain America gesehen zum Beispiel oder von was weiß ich was. Also es waren halt viele Gruppen da, wo die Männer genauso aufreizend gekleidet waren wie die Frauen. Und dadurch in einem normalen Leben relativ albern ausgesehen hätten. Aber in so einer Karnevalsgruppe eben war das völlig okay.
Habt ihr euch auch verkleidet?
Nee, wir haben uns nicht verkleidet. Wir haben uns, aber stattdessen haben wir uns ein bisschen geschämt, weil wir Deutsche waren und die anderen Deutschen, die da waren, das waren dann auch alles so, hello, I love, Bonbons werfen. War nicht, also das war echt der ödeste Teil. Die haben sich beliebt gemacht dadurch, dass sie mit Bonbons durch die Gegend geschmissen haben. Aber ansonsten, die können halt auch nix. Also die rennen halt rum und haben irgendwelche Uniformen an. Also Teneriffa ist eine schöne Insel. Jetzt nicht meine lieblingskanarische Insel. Ich würde lieber wieder nach Lanzarote fahren, weil die nicht so steil ist. Weil man da einfach auch entspannter wandern kann und nicht immer nur hoch und runter. Wir haben da mit den Kindern auch, meine sind ja inzwischen 4 und 5, mehrere Wanderungen gemacht. Und das haben die auch alles ganz gut mitgebracht. Aber die waren halt auch mit relativ vielen Höhenmetern. Es war auf der ganzen Insel, war das so windig, als wir da waren, dass wir leider die Seilbahn nicht benutzen konnten, um auf den Teide hochzugehen. Und da hätten wir gerne noch eine Wanderung gemacht. Aber so kamen wir halt nur bis zum Krater, also bis zum Rand des Teide quasi, bis zum Basislevel. Aber mein Schwager und mein Schwiegervater sind da hochgegangen und haben das auch innerhalb von einem Tag geschafft. Ich weiß nicht, irgendwie einen Höhenkilometer in 4 Stunden hoch und runter, also in 4 Stunden hoch und in 3 Stunden runter oder irgendwie so. Also es war schon mordsmäßig anstrengend. Die waren auch beide den Tag drauf dann total im Arsch. Ja, schöne Reise. Also aber Teneriffa ist gut.
Ja, windig war das ja sowieso in den letzten Tagen hier ja in Europa sehr. Also nicht nur da in vor der afrikanischen Küste, sondern tatsächlich auch so hier bei uns und in der Nordsee. Ich war nämlich in Irland, in Nordirland mal wieder.
Oh, darf ich noch eine Anekdote eben zu meinem? Pass auf. Ja. Wir sind geflogen mit einer 737 MAX 8.
Oh.
Ja, und zwar einen Tag, bevor sie verboten wurde. Also unser Rückflug war genau am 11. März und am 12. ist sie verboten worden. Und ich weiß nicht, ob du dich mit dem Modell auseinandergesetzt hast.
Ich habe mich mit dem Problem auseinandergesetzt, was das Modell hat, ja.
Okay, weißt du es genauer? Du kannst es bestimmt besser erklären. Ich kann mal erklären, was ich verstanden habe. Ja. Die haben versucht, an ein bestehendes Flugzeug, nämlich die 737, ein größeres Triebwerk ranzubauen, um damit mehr Leute zu transportieren oder so. Und dieses Triebwerk hat aber nach unten nicht genug Platz. Da hätten sie dafür natürlich das Fahrwerk vergrößern können, um der Turbine mehr Platz zu geben, haben sie aber nicht gemacht, sondern sie haben einfach die Turbine nach vorne geschoben, also vor den Flügel und nicht drunter. Dadurch hat die aber Luftwiderstandsschwierigkeiten und hat überall Sensoren, die dazu führen, dass diese Maschine ohne das Zutun des Piloten bestimmte Dinge unternimmt, damit sie nicht kaputt bricht während des Fluges. Zum Beispiel an Höhe verlieren. Und das ist der Punkt, der dazu geführt hat, weil das nämlich kurz nach dem Start bei den beiden Maschinen passiert ist, die da jetzt abgestürzt sind. Da haben die quasi gesagt, oh nee, Moment, da stimmt irgendwas nicht, wir verlieren mal in Höhe, und da war dann leider Land drunter und dann sind die halt abgestürzt.
Ja, genau, so ähnlich war da, ist das. Also das System, was dazu führt, was die Steuerung übernimmt, das nennt sich da MCAS, haben sie da eingebaut. Das macht, wenn die Nase zu hoch gezogen wird und du einen Strömungsabriss auf dem Triebwerk, dem Flügel hast, trimmt er das Höhenleitwerk so, dass die Nase wieder runtergeht. Das Problem offensichtlich, was die gemacht haben, was bei der Hersteller von diesem System oder der gemacht hat, die haben da zu wenig Sensoren angeschlossen. Die haben nämlich für den Anstellwinkel, also wie hoch die Nase ist, in welchem Winkel, die Nase vom Flugzeug, die ist mit nur einem Sensor angeschlossen.
Okay.
Und der lieferte vor einem halben Jahr bei dem Lion Air Absturz von der 737 Max 8 falsche Werte und hat da deswegen die Nase nach unten gedrückt. Okay. Und normalerweise hast du sowas immer doppelt ausgelegt in einem Flugzeug, doppelt oder dreifach, so dass wenn irgendein Sensor falsche Werte liefert und ein anderer richtige Werte, dann wird der Pilot vielleicht mal alarmiert, dass hier irgendwas nicht stimmt. Aber das System würde noch nicht sofort eingreifen. So würde man das wahrscheinlich normalerweise auslegen. Dadurch, dass nur ein Sensor da ist und dann wenn der falsche Sensor Daten liefert, hast du halt keinen Vergleichswert. Oder hat das System keinen Vergleichswert. Genau. Und warum das jetzt der zweite Absturz passiert ist, ob das auch wieder der Sensor kaputt war oder ob die Piloten vielleicht einfach zu steil hochgegangen sind und der Sensor zwar richtige Daten geliefert hat, aber trotzdem gedacht hat, ich müsste das Flugzeug nach unten drücken. Das weiß ich natürlich nicht. Aber ja, so ist das halt passiert. Also das Flugzeug drückt selber die Nase nach unten, wenn ein Strömungsabriss entdeckt wird oder vermutet wird.
Ja. Besser als kaputt zu brechen.
Genau. Und ja, kaputt brechen würde es nicht. Es würde halt über die Seite wegkippen normalerweise. Also wenn man einen Flugschein macht, dann lernt man auch mit einem Strömungsabriss das umzugehen. Also wenn du die Nase nach oben ziehst, dann wirst du halt immer langsamer. Und dann kippt das Flugzeug irgendwann über so einen Flügel weg. Also jedenfalls ein Kleinflugzeug macht das. Ich weiß jetzt nicht, wie ein Großflugzeug sich verhält. Jedes Flugzeug verhält sich auch so ein bisschen anders, also jeder Flugzeugtyp. Aber die ich halt geflogen bin, die kippen halt so zur Seite dann weg. Ne?
Ja, das sieht man auch bei jeder Stuntshow, oder?
Genau, ja.
Weil die das dann
und
machen.
Weil die halt keinen Auftrieb mehr haben und dann kippen sie halt um. Das ist eigentlich auch kein Problem, wenn das in ein paar Kilometern Höhe passiert, weil dadurch, dass du dann halt wieder nach unten fliegst, gewinnst du wieder Geschwindigkeit, du hast wieder Strömung auf dem Flügel und kannst dann wieder ganz normal steuern. Doof ist das natürlich, wenn das beim Start oder bei der Landung kurz vor der Erde passiert.
Ja.
Dann ist halt doof, wenn, ne?
Ja.
Ja, nee, ich bin aber auch geflogen. Ich bin mit einer A320 geflogen oder mit mehreren A320. Und dadurch, dass so viel Wind war, darauf wollte ich ja hinaus, hatten wir nämlich Verspätung aus Nordirland kommend. Und den Anschlussflug, den haben wir zwar noch bekommen, aber das Gepäck hat den Anschlussflug nicht bekommen. Und ist dann aber irgendwie 2 Stunden später aus London nach Hamburg geflogen. Und zwar irgendwie dann war das Donnerstagabend um 18 Uhr. Und seitdem warte ich auf meinen Koffer.
Wir haben jetzt Sonntag.
Ja.
Ja, das ist doof.
Ja, die haben am Flughafen gesagt, ja, und dann kommt dann heute Abend noch so gegen 8 Uhr kommt er dann wahrscheinlich an. Dann habe ich gesagt, okay, wenn der Flieger um 18 Uhr ankommt, dann 2 Stunden, bis sie den Koffer da rausgeholt haben und geliefert haben, ist es realistisch, ne? Kam halt nix. Dann Freitag kam halt nix. Auf der Webseite stand immer, ja, wir haben ihren Koffer versendet oder wir versenden bald ihren Koffer. Wenn man da angerufen hat, ob quasi so eine automatische Hotline, die hat immer gesagt, ja, kommt innerhalb der nächsten Stunde, wurde übergeben, kommt innerhalb der nächsten Stunde. Ja, kam halt nix. Und heute am Sonntag hat mich jemand tatsächlich angerufen. Ja, wir haben jetzt ihren Koffer an den Lieferdienst übergeben. Die haben es schon mehrfach versucht, sie zu erreichen, aber bei ihnen geht ja nie jemand ran.
Aha.
Stimmt überhaupt nicht, hat niemand angerufen. Ja. Naja, und der kommt aber heute auf jeden Fall noch zwischen 15 und 18 Uhr. Bleiben Sie auf jeden Fall zu Hause.
Ja.
Jetzt wir ist haben es jetzt 20 Uhr.
Ja.
20 Uhr. Und hier kam niemand. Ich habe dann nochmal angerufen, aber ja. War nix. Ich rufe dann gleich nochmal an.
Mhm. Willst du das live hier im Podcast machen?
Nein. Vielleicht kommt während wir den Podcast hier aufnehmen, vielleicht kommen sie ja noch vorbei. Ansonsten rufe ich dann, ich möchte jetzt ins Bett gehen. Ich glaube, die kommen nicht mehr, oder?
Ja.
Das ist sehr nervig.
Ja, in der Tat. Hattest du da irgendwas Relevantes drin oder nur Klamotten und
noch zwei Drinks für unseren Podcast hier, ein paar lustige Pringles aus Großbritannien und Klamotten, aber unter anderem auch meine guten Schuhe, also mein Anzug und meine guten Anzugsschuhe, die ich tatsächlich bald wieder brauche, weil ich halt wieder ein Kundenmeeting habe. Ja. Und da will ich halt die schönen Schuhe wieder anziehen.
Ja.
Das ist eigentlich so alles andere, das sind halt T-Shirts und Unterwäsche, ne? Da kann ich auch eine Woche drauf verzichten, das ist nicht das Problem, aber wenn der Koffer bis Mittwoch nicht da ist, dann muss ich mir neue Schuhe kaufen gehen. Und ja, die muss ich dann der Airline in Rechnung stellen.
Ja, das würde ich auch machen. Und ansonsten war es in Nordirland nur beruflich?
Nur beruflich, genau. Auch nur zwei Nächte, ja. Ich habe auch nichts gesehen großartig. Also ich war halt im Meeting und dann wieder zurück.
Mhm, okay. Keine Brexit-Abstimmung direkt mitgekriegt oder so?
Ja, es waren ja die Brexit-Abstimmungen tatsächlich in der Woche, wo ich da war oder in den Tagen. Aber tatsächlich, selbst die Leute da in Nordirland, mit denen ich dort zu tun hatte, erstens wussten die das gar nicht, dass die da gerade in der Woche sind, die Abstimmung. Okay. Und die haben mir gesagt, ja, die interessiert das gar nicht mehr, ne? Weil im Fernsehen kommt das immer noch, nur noch, und die schalten immer den Fernseher ab, wenn da irgendwas mit Brexit ist, weil die haben einfach keinen Bock mehr auf dieses Thema. Ja. Ja, ich bin ja sowieso sehr gespannt, was da jetzt weitergeht mit dem Brexit. Da können wir mal ganz kurz drüber reden.
Ja,
Briten haben ja zum wiederholten Male den Deal von May, den sie da mit der EU ausgehandelt hat, abgelehnt. Mhm. Dann haben sie abgelehnt, dass es jemals ein No-Deal geben wird.
Vielleicht erklären wir nochmal von vornherein, was eigentlich passiert ist. England, Großbritannien hat sich überlegt, sie treten aus der EU aus. Dadurch gehen natürlich alle möglichen Privilegien verloren, die sie innerhalb der EU genossen haben, wie zum Beispiel Zollfreiheit an den Grenzen und Handelsabkommen, die sie einfach nicht mehr treffen müssen, weil es innerhalb der EU geregelt ist und all solche Sachen. Dazu haben die quasi jetzt einen Deal ausgehandelt, die May. Und das ist jetzt, glaube ich, schon die dritte Iteration davon. Und der wurde jedes Mal abgelehnt, weil der offensichtlich nicht allen Handelspartnern entsprach. Gefiel.
Genau. Also das größte Problem ist, warum der abgelehnt wird, ist der sogenannte Backstop. Also das Problem, was Großbritannien hat, ist nicht England, sondern das Problem, was Großbritannien hat, ist Nordirland. Mhm. Wenn man sich noch so ein bisschen an unsere Jugend erinnert und an die Band The Cranberries mit dem Lied Zombies, weiß man, dass es da mal sehr viele Anschläge und Attentate gab und sehr viel Gewalt zwischen Nordirland und der Republik Irland.
Ja.
Das hat irgendwie so Protestanten, Katholiken Ursprung, aber ich glaube, darum geht es inzwischen gar nicht mehr. Oder ging es da nicht mehr. Und dann auf jeden Fall wurde an einem Karfreitag das Good Friday Agreement gemacht, also der Friedensvertrag quasi, wo dann gesagt wurde, wir sind ja beide in der EU, da machen wir jetzt einfach mal keine Grenze mehr zwischen Irland und Nordirland, sondern jeder kann darüber und jeder kann auf der anderen Seite arbeiten, wie er möchte. Mhm. Und dann ist auch keine Probleme mehr und uns geht's allen gut. Seitdem ist da auch Ruhe, also was so Anschläge angeht.
Ja.
Und in diesem Good Friday Agreement steht halt drin, dass es halt keine Grenze geben darf zwischen Nordirland und der Republik Irland, die ja beide auf der Insel Irland sind. Und dass es irgendwann eine Abstimmung geben kann und wo dann darüber abgestimmt wird, ob Nordirland sich wieder oder sich der Republik Irland anschließt. So, und jetzt steht in diesem Brexit-Abkommen drin, der sogenannte Backstop. Das heißt, solange es noch keine Regelung gibt, wie mit der Grenze verfahren wird, gibt es halt keine Grenze zwischen Nordirland und Irland. Und deswegen muss es eine Grenze zwischen die Großbritannien und Nordirland geben. Also muss es Grenzkontrollen und Passkontrollen zwischen Nordirland und Großbritannien geben. Mhm. Was ja heutzutage was dann ja auch immer noch ein Inlandsflug ist oder so, oder eine Inlandsbootsfahrt. Aber dort muss halt dann irgendwo müssen die Waren kontrolliert werden, weil ja Großbritannien oder the UK sich nicht mehr in der EU ist, sich dadurch nicht mehr an die EU-Regeln hält oder auch halten möchte und deswegen ja Waren produzieren und importieren könnte, die nicht den EU-Anforderungen entsprechen. Mhm. Und das muss natürlich kontrolliert werden, wenn die in die EU eingeführt werden, dass die Waren den richtigen Anforderungen entsprechen und hier verkauft werden dürfen.
Ja.
Beispiel ist ja dieses Chlorhühnchen, was mal gerne genommen wird aus den USA, die wohl irgendwie ihre Hühner mit Chlor waschen, bevor sie in den Verkauf gehen, okay. was halt in Europa irgendwie verboten ist. Aber wenn jetzt Großbritannien ein Abkommen mit den USA hätte und die halt diese Chlorhühnchen importieren würden, müsste man halt kontrollieren, dass die dann nicht in die EU gelangen. Und dazu brauchst du halt Grenzkontrollen.
Ja. Ja.
Genau, und das ist so das Problem. Und jedenfalls haben sie jetzt diesen Brexit-Deal abgelehnt. Dann gab es eine zweite Abstimmung, ob es ein No-Deal-Brexit geben soll. Das war so am 29. März. Das wurde nochmal durch ein Amendment vorher verändert, diese Abstimmung. Und dann die Abstimmung lautete dann, dass es unter keinen Umständen ein No-Deal-Brexit geben soll. Das wurde so angenommen, also es ist jetzt ausgeschlossen erstmal, dass es einen No-Deal-Brexit gibt oder das Parlament möchte keinen No-Deal-Brexit unter keinen Umständen. Und dann gab es noch eine dritte Abstimmung, ob es verlängert werden soll. Diese Periode, eine kurze Verlängerung, diese Periode, bis the UK aus der EU austritt. Mhm. Dem wurde zugestimmt das haben die Briten beschlossen in ihrem House of Parliaments, glaube ich. Auf jeden Fall hat jetzt Theresa May die Aufgabe, eine Verlängerung mit der EU auszuhandeln. Das würde, glaube ich, Donnerstag der kommenden Woche passieren. Also in zwei Wochen ist Brexit und in eine Woche vorher möchte sie um diese Verlängerung bitten, da muss aber natürlich die EU dem zustimmen. Und die EU wird dem nur zustimmen, wenn sie einen Grund sieht, dass es dieser Verlängerung stattzugeben.
Ja.
Ich glaube, die EU würde dem nur zustimmen, wenn es ein zweites Referendum gibt. Und wenn das zweite Referendum die Möglichkeit bietet, von dem Brexit zurückzutreten. Dass es ein zweites Referendum geben kann, ist eine Möglichkeit, aber die Briten haben auch dafür abgestimmt, dass es unter keinen Umständen ein zweites Referendum gibt, wo No Brexit eine Option ist, also Remain in der EU eine Option ist.
Okay.
Das heißt, wenn es ein zweites Referendum gibt, gibt es nur das Referendum No Deal oder der May Deal zum Beispiel. Das Ganze, also deswegen glaube ich, dass die EU dieser Verlängerung nicht zustimmen wird.
Weil es quasi Quatsch wäre, ein zweites Referendum zu machen.
Ja, also ich glaube, die EU möchte ja, dass Großbritannien in der EU bleibt. Und wenn sie am Referendum zustimmen, wo halt die Möglichkeit, in der EU zu bleiben, gar nicht mehr dabei ist, dann werden sie das, glaube ich, nicht machen. Mhm. Und dann ist, und dann, die Sache ist ja, wenn die, also 3 Monate wäre so die maximale Verlängerung, die man noch von den Engländern erwarten könnte, weil wenn sie länger bleiben würden, dann müssten sie jetzt im Mai Wahlen zum EU-Parlament abhalten.
Oh Mann,
weil, das ist eine Situation. Weil nämlich ab Juli ist da der neue Turn und da müssen dann die neuen Abgeordneten sein. Sie können natürlich auch sagen, okay, wir machen keine Wahlen und lassen einfach die jetzt da drin sind, da drin oder dass das Government bestimmt. Das passiert zum Beispiel, wenn neue Mitgliedstaaten zur EU beitreten, die noch keine Abgeordneten haben und auch keine Wahl hatten, die können dann einfach welche bestimmen. Dann sagen dann hier Franz Mayer und Herbert, ihr sitzt sowieso immer nur in der letzten Reihe, ihr geht jetzt mal ins EU-Parlament. Mhm. Zum Beispiel, ne?
Ja.
Also das wäre noch eine Option für die Briten, in der EU zu bleiben, ohne die Wahl abzustimmen, glaube ich. Aber ich glaube ja, dass es die Verlängerung der wird nicht stattgegeben und dann wird nochmal abgestimmt und dann wird der Deal von May angenommen.
Okay.
Das ist so meine Vermutung.
Ja, spannend.
Ich verfolge das immer. Es gibt so eine YouTube-Serie in TRDL News, glaube ich, heißt das.
TLDR.
Too TLDR, long didn't read. Ja. Ja, genau.
Ja.
Die machen ganz gute Videos zum Brexit. Die haben jetzt in der einen Woche irgendwie 10 Videos rausgehauen oder 12 Videos rausgehauen. Irgendwie jeden Tag 3 oder 2. Auf jeden Fall viele, viele Videos. Und die sind immer so 10 Minuten lang und erklären immer so einen Punkt von diesem Brexit immer sehr, sehr gut.
Mhm.
Cool. Da habe ich auch so das meiste meines Wissens her.
Ja, sehr gut. Das ist
Long didn't read, heißt es genau.
Ist mehr Wissen, als ich hatte.
Ja. Und ich finde es halt ein bisschen lustig, weil wir können es halt, wir können halt da nichts dran ändern, aber es ist irgendwie lustig zu sehen, wie die UK sich selbst zerfleischt.
Mhm.
Ich würde ja auch gerne wissen, wie es denn hinterher geht nach dem Brexit. Also das werden wir dann irgendwann mitbekommen, falls es zum Brexit dann tatsächlich kommt. Aber ich glaube nicht, dass es positiv ist für die UK.
Ich auch nicht. Wir werden sehen. Also ne,
vielleicht haben sie deswegen meinen Koffer behalten.
Schnell noch das letzte retten. Hier ein paar gute Schuhe drin, die behalten wir.
Genau.
Ja.
Bier war da leider nicht drin. Ich habe auch tatsächlich kein Bier getrunken, als ich in Nordirland war, weil ich immer gefahren bin mit dem Auto. Und ich bin mit dem Schaltwagen. Normalerweise, wenn ich in Nordirland bin oder irgendwo bin, wo die auf der falschen Seite fahren, hole ich mir meinen Automatikwagen, weil mit der linken Hand zu schalten ist echt doof. Habe ich diesmal leider nicht gemacht. Und das ist echt doof, mit der linken Hand zu schalten. Das ist ungewohnt.
Ja.
Hast du schon mal gemacht?
Mit dem Automatikwagen fahren?
Nee, auf der falschen Straßenseite mit der zu fahren und dann mit der linken Hand schalten zu müssen.
Ich bin noch nicht mal auf der falschen Straßenseite gefahren. Also okay. Ich bin noch nie in die Verlegenheit gekommen, irgendwie nach Australien oder England zu gehen, um da Auto zu fahren.
Okay, ist vielleicht besser so.
War nicht nötig bislang. Was ja automatisch funktioniert, ist so eine automatische Espresso-Maschine. Wir haben im Büro eine, da drückt man drauf und dann kommt ein Kaffee raus. Und wem das zu blöd ist, der kauft sich eine manuelle Espresso-Maschine. Das habe ich kürzlich getan, vor Weihnachten. Ich glaube, ich berichtete davon. Die heißt Wakako.
Das war dieses Puzzleteil, was du hattest. Dieses
ja, genau.
1000-Teile-Puzzle, ne?
Wakako Nano Presso heißt sie. Die habe ich übrigens gekauft bei einer Firma, die Mono QI hieß. Und die hat inzwischen pleite gemacht. Und ich habe eine Mail bekommen, hey, sie haben offensichtlich Regressansprüche. Und ich dachte so, nein, zum Glück nicht. Ich habe all meine Waren erhalten. Ansonsten hätte ich da jetzt bestellt und hätte halt keinen Gegenwert bekommen. Ja, das ist ein ganz komischer Shop gewesen. Ich habe dem auch nicht vertraut, aber ich bin zum Glück da ohne Schwierigkeiten bei weggekommen. Und habe jetzt zum Geburtstag einen Nano Presso Barista Kit bekommen, was quasi eine Erweiterung dafür ist, quasi das Add-on, so das der DLC, wo man nämlich, also in dieser Nano Presso ist eigentlich eine Kammer für den gemahlenen Kaffee drin. Und in diesem Barista-Kit, da gibt's drei weitere Kammern und zwei davon haben die doppelte Menge. Und dafür gibt's dann so einen Erweiterungsring, damit es auch an die Nanopresso dran passt und einen größeren Wassertank und einen größeren Becher und so. Das heißt, ich kann also mit ähnlichem Reinigungsaufwand, weil diese Nanopresso sauber zu machen ist halt, ne, da stehst du irgendwie 5 Minuten mindestens dabei und bist dabei, das alles auseinander zu puzzeln und dann sauber zu machen und zu putzen und wieder zusammen zu puzzeln. Beziehungsweise dann irgendwo eine schöne Stunde hinzustellen, damit es trocken kann. Und mit diesem Barista-Kit kann ich halt viel mehr Espresso machen, ohne zwischendurch reinigen zu müssen. Und da freue ich mich halt sehr drüber. Abgesehen davon ist halt auch die Menge, die bei einem doppelten Espresso rauskommt, einfach viel größer als bei einem. Und das ist halt eine Erweiterung von ich glaube, 30 Euro kostet das für diese 80 Euro Espresso-Maschine und ich kann das jedem Besitzer dieser Nanopresso empfehlen. Das ist eine gute Erweiterung.
Ich überlege ja tatsächlich, ich hatte auch mal kurz überlegt, ob ich mir das Ding eigentlich auch nochmal von dir nochmal genau erklären lassen sollte und ob ich das vielleicht mir auch nochmal zulegen sollte, weil ich trinke ja auch ganz gerne Kaffee, guten Kaffee, weniger Espresso leider, also ich trinke mehr aus meiner Stempelkanne, wie heißt das hier, French Press, aber für meine Reise habe ich gedacht, wenn ich da jetzt ein Jahr unterwegs bin, natürlich, es gibt fast überall irgendwelche Coffeeshops, wo man sich Kaffee holen kann. Aber vielleicht wäre das ganz praktisch, wenn ich mir immer Kaffee machen könnte. Aber man muss ja auch immer noch heißes Wasser haben.
Richtig. Da würde ich dir die auch auf gar keinen Fall empfehlen. Also wenn du wirklich Espresso-Fan bist, so für einzelne abgeschlossene Touren. Also beispielsweise, ich wandere auf den Teide hoch und will oben auf der Spitze einen Espresso trinken. So, dann nehme ich mir halt eine Thermoskanne mit Kaffee mit heißem Wasser mit, dann nehme ich mir die Nanopresso mit dem Barista-Kit und dann kann ich da oben auf dem Gipfel, kann ich 4 Kaffees machen. Mhm. Das Problem, was ich dann habe, ist allerdings, dass der ganze Kram dreckig ist.
Ja.
Und das willst du eigentlich bei einer Reise nicht haben. Also bei so einer Tageswandertour ist das total geil. Bei so einer Tour, wie du die machst, irgendwie, wo du 3 Tage mit der Machete durch den Dschungel rennst, so stelle ich mir das immer vor, wenn du Urlaub machst, da ist es wahrscheinlich nicht so geil, weil der Reinigungsaufwand von diesem Ding echt schon groß ist. Und gerade wenn du eher ein Filterkaffee-Trinker bist, habe ich aber eine sehr gute Alternative für dich parat. Die Aeropress. Die ist nämlich genau für diesen Fall gedacht. Da kannst du nämlich heißes Wasser reintun oder gut warmes Wasser. Reicht auch. Und da ist halt der Reinigungsaufwand extrem gering, weil du benutzt die und dann ist sie quasi mit 2 Spülvorgängen anschließend ist sie gereinigt. Und das macht das Ganze erheblich angenehmer, was den Reinigungsteil angeht. Nur hast du halt hinterher keinen Espresso und kannst halt ja keine Spezialitäten draus basteln. So. Mit Filterkaffee machst du das halt nicht.
Ja.
Aber für deinen Zweck wäre die erheblich angenehmer. Ja. So. Was macht deine Reisevorbereitung sonst so?
Ich wollte eigentlich dieses Wochenende den Flug gebucht haben, habe ich leider nicht gemacht. Vielleicht mache ich das morgen, mal gucken. Also ich will ja erstmal nur nach Chile fliegen, den Flug. Mhm. Und dann buche ich halt von unterwegs weiter, wenn ich dann irgendwann keine Lust mehr auf Chile habe. Das ist so mein Plan jetzt.
Ja. Du wolltest da den Untergang der Welt angucken oder was war das?
Genau, also wie der Mond die Sonne verschluckt. Mhm. Das werde ich angucken am 2. Juli. Und dann noch so ein bisschen andere Sachen mit natürlich angucken, wie Salzwüste und was es da noch so alles Schönes gibt. Mein mittlerer Bruder, der hat auch mal, ich glaube, ein Jahr oder ein Semester, ich weiß nicht ganz genau, in Chile gewohnt.
Mhm.
Ich glaube, fast ein Jahr. Und da werde ich auch noch hinfahren, wo er da gewohnt hat, mir das mal angucken. In Valparaíso war das. Ja, also so ein bisschen so Chile-Touren, das machen ja viele entweder während des Studiums, wenn sie da Zeit haben, oder so nach dem Studium oder nach dem Abi. Besuchen ja sehr, sehr viele Leute Südamerika und das habe ich ja nie gemacht und deswegen, das hole ich jetzt quasi nach.
Ja.
Und dann gucke ich mal, wie es von da aus weitergeht. Also es sind halt verschiedene Pläne oder Optionen gibt es. Also gestern Abend und heute habe ich so kurz drüber nachgedacht, ob ich noch die Mitteldistanz in Cozumel mitmache, also ein Ironman 70.3. die ist Ende September. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, wie ich mein Fahrrad da hinkriegen soll.
Das habe ich mich auch gerade gefragt, ja.
Das ist noch so ein bisschen, vielleicht kann ich mir dann ein Fahrrad ausleihen, das wäre vielleicht auch praktisch. Es sind ja nur 90 Kilometer Fahrrad, deswegen ja, mal gucken. Das wäre so eine Option, dann würde ich halt irgendwie einen Monat, anderthalb Monate in Mexiko bleiben und da halt Ironman machen und dann tauchen noch.
Mhm.
Mal gucken. Und dann irgendwie über Kalifornien, nach Hawaii, dann nach Fidschi, Kiribati, Nauru. Also Kiribati und Nauru würde ich auf jeden Fall hin. Das ist so die beiden. Also es gibt Sonnenfinsternis in Chile, Kiribati und Nauru. Das sind so die 3 Punkte, die ich auf jeden Fall machen will während dieser Reise. Alles andere dazwischen ist so sehr offen.
Mal gucken, ja. Darf ich fragen, wie du das finanziell geplant hast? Kommst du mit dem Siebtel deines Gehalts? Nee, es ist ja kein Siebtel, das ist ja kein Sabbatjahr, sondern du hast ja nur einen Teil. Kommst du damit hin oder musst du irgendwie einen Großteil deiner Ersparnisse dafür verbraten?
Nein, also ich bekomme 75% von meinem Gehalt und also damit soll
250.000 pro Monat?
Genau, und damit sollte ich gut hinkommen. Also das, dadurch, dass ich halt auch keine Wohnung mehr habe, ich kann meine Krankenversicherung muss ich nicht bezahlen. Ich hole mir dann so eine Auslandsversicherung, die halt deutlich günstiger ist. Mhm. Also das wird schon irgendwie gehen. Ich habe mal so durchgerechnet. Ich hab, glaube ich, noch genug Geld, also dafür dann. Und ich habe halt auch noch so ein bisschen was auf der hohen Kante. Also beziehungsweise so ein paar Aktien rumliegen und sowas, die ich zur Not verkaufen könnte, wenn ich dann dringend noch irgendwie mal ein bisschen Geld brauche, weil ich spontan mal irgendwo hinfliegen muss. Ne? Dann kann ich auf Kreditkarte einen Flug kaufen und den dann über die Aktien wieder ausgleichen. Das ist kein Problem.
Okay. Ja.
Also es ist
kein Riesenverlust jedenfalls geplant für dieses Jahr.
Nein. Ich will natürlich nicht so viel Geld ausgeben, also ich werde schon gucken, dass ich irgendwie günstig wohnen kann. Ich habe sonst in Mexiko immer im Hotel gewohnt für, keine Ahnung, 80 € die Nacht.
Aha.
Wenn ich jetzt das nächste Mal auf dieser Reise in Mexiko bin, werde ich mir ein Airbnb holen für 20 $ die Nacht oder 30 $ die Nacht, ne? Also
da
werde ich halt an den Kosten sparen. Obwohl ich glaube, dass ich dadurch nicht unbedingt an Qualität Einbußen habe. Also wenn ich jetzt so ein günstiges Hotel habe für $50 oder ein Airbnb für $30, ist glaube ich das Airbnb sogar qualitativ deutlich besser. Ja, das ist so ein bisschen der Plan dabei. Die Flüge werden halt wahrscheinlich das teuerste sein und dann auch der Ausgleich über Atmosphäre. Ich versuche halt meine privaten Flüge immer über Atmosphäre auszugleichen, also den CO2, meinen CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Und
was genau das ist halt das? Atmosphäre, habe ich noch nie gehört.
Atmosphäre ist eine Webseite.
Mhm.
Die berechnen dir, wie viel CO2 deine Flüge verbrauchen.
Okay.
Und dann kannst du denen Geld geben, Geld überweisen, oder die buchen das ab und benutzen das Geld dann, um Sachen Projekte zu finanzieren, die den CO2-Verbrauch insgesamt der Menschheit reduzieren. Also die bauen dann zum Beispiel Solaröfen oder finanzieren Solaröfen in Afrika oder irgendwelche Photovoltaikanlagen oder sowas. Ne? Also die helfen, die finanzieren Sachen auf der ganzen Welt, um den globalen CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Und das wird halt finanziert durch Spenden, durch Leute, die halt meinen, dass sie selber zu viel CO2 verbrauchen und deswegen da Geld hinspenden müssen, um das wieder auszugleichen.
Mhm, okay. Finde ich gut.
Und ja, ich mache das bei Flügen. Man kann das natürlich auch machen wenn man viel Auto fährt, kann man das auch damit ausgleichen.
Mhm.
Ja, das ist immer ganz gut. Aber es sind halt zusätzliche Kosten.
Ja, klar, ja. Mir fällt keine Überleitung ein. Ich spiele Videospiele.
die werde ich in der Zeit wahrscheinlich wenig spielen. Also ich überlege, meine Switch mitzunehmen.
Ja.
Aber sonst werde ich in der Zeit wenig Videospiele spielen.
Ja, verständlich. Ich habe jetzt tatsächlich New Super Mario Bros. U Deluxe relativ viel gespielt, weil ich da demnächst in einem NMAC-Podcast drüber reden will und das dann auch ausführlich tun werde. Der kommt irgendwann in anderthalb Wochen oder so. Und ich hatte gedacht, die Aufnahme sei heute und deswegen habe ich das viel gespielt und nun ist sie gar nicht heute gewesen. Das Schöne bei NS, also ich habe mich so ein bisschen damit angefreundet. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal drüber erzählt hatte, dass es mit der Steuerung echt nicht mein Ding ist. Und ist es auch immer noch nicht. Also ich finde auch, die Steuerung ist immer noch super schwammig, aber man kann sich schon so ein bisschen dran gewöhnen, dass die halt immer eine Viertelsekunde brauchen, bevor die sich bewegen, die Figuren. Weil die so langsam starten. Also die haben irgendwie so einen Slow-Mo-Start und dann fangen sie erst irgendwie an, sich zu bewegen. Das nervt mich halt jedes Mal. Gerade wenn ich von einem Spiel wie Hollow Knight komme, wo die Bewegungen einfach super präzise genau das wiedergeben, was du gerade drückst, ist New Super Mario Bros. Einfach ein schwammiges Hin- und Her-Gefusche. Und man gewöhnt sich aber tatsächlich dran. Also ich habe das jetzt eine Weile lang am Stück gespielt und auch nicht Hollow Knight zwischendurch. Und habe es jetzt auch durchgespielt. Ich habe es auch möglichst schnell durchspielen wollen und deswegen einen der beiden neuen Charaktere genommen. Es gibt ja Toadette als neuen Charakter, also den weiblichen Toad mit den, man weiß immer noch nicht, ob es Hut oder Frisur ist, dieser Pilzkopf an den Toads dran. Die jedenfalls hat dann noch so Bommeln an der Seite, die das mehr nach Frisur aussehen lassen. Und die kann sich dann in Peachette verwandeln, in so einen Peach, die dann auch fliegen kann und so. Und die habe ich jetzt nicht gespielt, aber man kann auch Mopsy spielen. Mopsy heißt im Englischen Nabbit und ist der lilafarbene Dieb mit der Maske, mit dem Bandana, das auch Bowser Jr. trägt, mit dem Sack auf dem Rücken. Und der taucht auch im Spiel sonst auf, also das ist, hat er in der Wii U-Version auch schon und klaut ab und zu Dinge und dann musst du den im Level fangen. Also du startest an der gleichen Stelle wie er und dann rennt er dir halt davon und dann musst du den möglichst schnell fangen. Und den gibt's halt als spielbaren Charakter. Und da steht auch dran, wenn du den auswählst, das ist der leichteste Spielcharakter. Und das zeigt sich dadurch, dass der einfach nicht getroffen wird von Gegnern. Also er hat quasi
die Schildkröten durchlaufen.
Ist so ein bisschen autark, dieser Charakter. Der hat nicht die Möglichkeit, irgendwelche Items aufzusammeln. Also er kann sie alle aufsammeln, aber sie haben keinerlei Veränderungen. Er kann aber auch keine Lebensenergie verlieren. Also er wird nicht kleiner oder so. Und wenn ihn ein Gegner berührt, dann macht es entweder gar nichts. Man läuft einfach nur durch. Oder man wird so ein Stück zurückgeworfen. Bei bestimmten Gegnern ist das der Fall. Bei irgendwelchen Stachelbällen und so. Die werfen dich dann so ein bisschen zurück. Aber verlieren tust du da auch nichts mit. Du kannst den allen auf den Kopf springen, genau wie Mario das auch kann. Und du kannst sie auch auf andere Weise umbringen. Zum Beispiel, indem du so einen Mini-Yoshi hältst und die einfach aufisst. Aber du wirst von denen halt nicht irgendwie gestört. Das heißt, sämtliche Kämpfe sind einfach völlig Banane. Einfach. Also auch die Bosskämpfe, wenn du nicht sterben kannst, ist es halt, ne, dann gewinnst du jeden Bosskampf nach kurzer Zeit. Auch den schwierigsten und der schwierigste Bosskampf bei New Super Mario Bros. U Deluxe ist wirklich nicht sehr schwer. Nämlich der Bowser-Bosskampf am Schluss. Und du kannst halt durch die Level einfach so durchrennen, weil die Gegner dich nicht stören. Das Witzige ist, dass dieser Schwierigkeitsgrad einfach nur an bestimmten Stellen dadurch angepasst wird. Weil es einige Level gibt, die einfach nicht ihre Schwierigkeit aus den Gegnern ziehen, sondern aus der Umgebung. Und Lava zum Beispiel, diese Limonaden, in dem Limonadendschungel zum Beispiel gibt's unten halt Fußboden, den man nicht betreten darf. Und der bringt dich genauso um. Und es gibt halt so Zahnräder überall, die bringen dich auch genauso um. Und wenn du zerquetscht wirst, dann bist du halt auch tot. Und das ist so eine eigenartige Inkonsistenz in dem Schwierigkeitsgrad plötzlich. Also wenn du in den Abgrund fällst, bist du halt auch wieder gestorben. Also diese Level zum Beispiel, es gibt so eins, wo du mit so einer Schlange irgendwie so einen Uhrturm hochfährst. Ich glaube, das ist schon relativ früh, das Level. Unfassbar öde, weil du immer darauf warten musst, dass diese Schlange sich weiter bewegt und du erst dann weiter kannst. Wenn du da in den Abgrund fällst, weil dir langweilig geworden ist, dann bist du halt genauso hin, wie Mario das auch wäre. Und da sind sie tatsächlich so ein bisschen schwieriger noch, weil du gar kein Item aufsammeln kannst, was es dir leichter macht. Also du kannst nicht dieses Schwebe-Item von Mario aufsammeln, Waschbär ist es hier nicht, irgendwie dieses Erdmännchen-Anzug. Und du kannst auch nicht wie Peachette irgendwie mit deinem Regenschirm fliegen, sondern du bist dann halt einfach und fällst und dann war's das. So. Das ist eine sehr eigenartige Art, dieses Spiel zu spielen. Insgesamt habe ich mich aber so ein bisschen damit abgefunden und ich habe festgestellt, dass es schon echt viele Modi gibt in diesem Spiel, weil es so viele Herausforderungen gibt, die ich vorher alle ignoriert habe. Also abgesehen von dem Spiel durchspielen, alle Münzen finden und alle Level finden und alle Ausgänge und so, gibt's halt auch irgendwie du spielst jetzt dieses Level und dann suchst du da möglichst schnell Münzen, damit die Zeit sich beschleunigt, damit du schneller voran kannst und dann kannst du einen neuen Rekord machen. So. Also so ganz verschiedene Arten von Herausforderungen gibt's halt auch noch. Ja, gutes Ding, wenn ihr irgendwie Geld ausgeben wollt und nicht wisst, was ihr spielen sollt auf der Switch, dann würde ich trotzdem andere Dinge empfehlen, aber das kann man sich auch mal kaufen.
Ja, vor allen Dingen, ich glaube, es ist vor allen Dingen interessant, wenn man das auf Wii U nicht gespielt hat, ne?
Genau, vor allen Dingen dann ist es halt spannend. Also es kostet halt auch, wenn du es irgendwie regulär kaufst, jetzt so 45 €, da kriegst du das für. Ich habe das halt in so einer 3-für-111-Aktion gekauft. Und deswegen noch ein bisschen weniger bezahlt. Auf solche Aktionen würde ich übrigens, wenn ihr Spiele kauft, immer warten, weil es dann immer billiger ist. Ja, also machst du nicht viel falsch. Es ist halt ein New Super Mario Bros. Titel, der grafisch genauso aussieht wie alle Spiele in den letzten 15 Jahren von Super Mario. Und spielerisch nicht viel Neues bietet, aber eben auch nichts wirklich Schlechtes, abgesehen von der schwammigen Steuerung.
Ja. Ja, ich möchte ja gerne The Messenger spielen. Das ist ja auch ein Spiel, was vor einiger Zeit rausgekommen ist, unter anderem auch für die Switch als Download. Und da wird es jetzt einen physischen Release von geben. Bei Special Reserve Games, glaube ich. Das sind, es gibt also verschiedene Webseiten, die in limitierter Auflage Download-Spiele als physische Cartridges rausgeben. Und das wird halt für die PS4 und für die Switch rauskommen. Ja. Und kann ab Mittwoch, glaube ich, bestellt werden oder Dienstag, am 19. Dienstag, ja. Ich habe ja jetzt auch schon Celeste mir vorbestellt bei so einer Webseite.
Ja.
Das war eine andere, aber halt auch so die genauso ähnlich. Aber da warte ich jetzt darauf, dass mir das zugeschickt wird. Ja. Das wird, glaube ich, ganz lustig. Hast du Celeste gespielt und The Messenger?
Nein, tatsächlich nicht. Ich habe, ich weiß, dass der, wie heißt denn der, That One Gamer, der Completionist auf YouTube, der findet, The Messenger ist das allerbeste Spiel ever. Und der spielt halt alle Spiele zu 100% durch. Oder 112 oder je nachdem, wie viel es da gerade gibt. Und der sagt, das ist ein sehr geiles Spiel. Von dem habe ich halt das Completionist-Video gesehen zu dem Spiel und fand den Twist ganz witzig. Ich weiß nicht, ob man den spoilen darf. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst.
Ich weiß ihn, ja.
Ja, ich glaube, es ist auch nicht wirklich ein Spoiler, wenn du sagst, also wer es gar nicht hören will, der spult jetzt eine Minute vor, so. Das Spiel wechselt halt von 8-Bit zu 16-Bit und das ist eine ziemlich witzige Idee.
Genau, also sieht halt erst aus wie so ein NES-Spiel und irgendwann sieht das dann aus wie ein Super Nintendo-Spiel.
Genau. Und diese NES-Spiel-Ära, die ist halt nicht so ganz mein Fall, aber mit diesem SNES-Teil fand ich es dann halt doch irgendwie spannend. Abgesehen davon sieht es super schwer aus, genau wie Ninja Gaiden. Kann man halt anspielen, aber es ist halt auch echt schwer.
Ja.
Und Celeste hast du noch erwähnt. Das habe ich tatsächlich immer noch rumliegen. Ich habe jetzt erstmalig das Gefühl, okay, ich habe jetzt ein paar Spiele durchgespielt. Ich könnte mir mal wieder was Neues vornehmen. Mhm. Und da ist Celeste einer der Titel, wo ich auf jeden Fall noch Bock drauf habe, das mal durchzuspielen. Zumal das ja auch ein durchspielbares Spiel ist. Es gibt da halt die Welt und wenn du den Gipfel bestiegen hast, dann hast du erstmal gewonnen. Dann gibt es irgendwie noch weitere Bonuslevel, die du dann spielen kannst. Und wenn du die alle geschafft hast, gibt es noch weitere Bonus-Level. Und ich glaube, die haben auch ein DLC noch angekündigt mit noch weiteren Bonus-Leveln. Aber das ist zumindest irgendwie durchspielbar. Und das finde ich sehr reizvoll an dem Spiel. Abgesehen davon soll es halt auch total gut sein. Und ich höre den Soundtrack, seit das Spiel rausgekommen ist, rauf und runter.
Ja. Hollow Knight bekommt auch bald so einen physischen Release wahrscheinlich.
Habe ich gesehen, kostet mir aber zu viel Versand. Also das
gibt's das denn schon? Also
bei Fangamer.com kannst du das Ding bestellen und kostet $70 und der Versand nimmt zu, je mehr du bestellst, was ich unfassbar unfair finde. Also wirklich pro Dollar, den du mehr bestellst, zahlst du halt x mehr Versand und ich würde halt, ne, wenn es schon so viel Versand kostet, weil es aus den USA kommt, würde ich halt gleich mehr bestellen, aber dann kostet der Versand irgendwie, wenn ich für $150 da Kram bestelle, irgendwie das Spiel und ein Buch und ein paar Plüschis, dann kostet der Versand plötzlich $60 in der günstigsten Variante und das ist einfach Bullshit. Also das kann ich nicht unterstützen. Deswegen warte ich darauf, dass das irgendwann auch in Europa kaufbar ist und dann kaufe ich mir das da. Ich würde denen wirklich sehr gerne Geld geben. Ich habe ja bislang Hollow Knight überhaupt noch nie gekauft, weil ich das damals als Testmuster bekommen habe.
Ja.
Und würde denen deswegen sehr gerne Geld für das Spiel geben, aber nicht, wenn ich ein Drittel davon als Versandgeld einfach bezahle. Das sehe ich nicht ein.
Ja, das wird im Mai verschippt.
Ja.
Das ist leider auch zu spät für meinen USA-Kontakt. Der kommt früher her.
Ja.
Das ist doof.
Ja, schade. Filme.
Ja, ich war im Kino und zwar, wir haben auch einen Hörer, der hat uns mal eingeladen, das Kino zu besuchen, ein neues Kino in Hamburg zu besuchen, die Astor Film Lounge. Leider habe ich den nicht kontaktiert, sondern ich bin einfach so hingegangen, weil das ist halt hier neben meiner Wohnung. Ich wohne ja noch hier in der Hafen City und diese Astor Film Lounge hat dort relativ vor kurzem aufgemacht. Der Rest von dem Gebäude ist auch noch eine Baustelle. Aber das Kino ist schon fertig und sehr, sehr schön geworden. Also es ist jetzt nicht so ein Cinemax-Kino, sondern das ist, ich will nicht sagen Luxus-Kino, aber so ein sehr, sehr klassisch gehaltenes Kino. Du hast sehr viel Platz zwischen den Sitzreihen. Mhm. Den braucht man auch, weil es nämlich Service am Platz gibt.
Aha.
Das ist ganz lustig. Du kannst dich also hinsetzen und dann kommt jemand vorbei, ja, wollen Sie was trinken? Und dann kannst du dir noch was zu trinken bestellen vor dem Film. Ja, und Chips und so Kleinkram.
Schön groß an Stefan an dieser Stelle.
Genau, schön groß. Ja, und da war ich relativ spontan. Ich habe irgendwie nachmittags überlegt, ob ich abends ins Kino gehe und bin dann da abends hingegangen und habe Der goldene Handschuh geguckt.
Mhm.
Kennst du den Film?
Hast du von Nein, gehört? Ich hab davon gehört und wollte den auch sehen, aber ich komme einfach momentan zu gar nichts. Ich war auch in diesem Kino noch nicht, was ich total schade finde. Ja. Was ist das?
Der goldene Handschuh ist ein deutscher Film nach dem Roman von Heinz Strunk, der von Studio Braun ist. Also hat sich auch so ein Radio-Comedy entwickelt, das Ganze. Aber der Film halt nicht. Der Film ist halt ein ernster Film. Weiß nicht, ob man dazu Drama sagen kann. Ich glaube Drama, ja. Von Fahid Akin, den man sicherlich auch aus, also das ist der Regisseur, den kennt man sicherlich auch aus, von Gegen die Wand hat er gemacht, glaube ich.
Fatih Akin, glaube ich, heißt er.
Fatih Akin, genau. Der hat Soul Kitchen gemacht. Ja, relativ chic hat er gemacht, also relativ viele deutsche Filme und auch gute deutsche Filme, also nicht irgendwie so ein Scheiß. Und ja, der goldene Handschuh ist halt ein Film, der geht über den Frauen- und Serienmörder Fritz Honka, der in den 70er Jahren auf dem Kiez hier in Hamburg, St. Pauli, gemordet hat. Also der hat wohl irgendwie in Ottensen gewohnt und auf St. Pauli sich da seine Opfer gesucht, unter anderem in einer Kneipe, die zum Goldenen Handschuh heißt, die es halt auch immer noch gibt auf Reeperbahn, also nicht in der Talstraße ist, glaube ich. Also irgendwie eine Stichstraße von der Reeperbahn. Mhm. Ja, glaube ich, Talstraße. Nee, Hamburger Berg, Entschuldigung, Hamburger Berg. Wie dem auch sei, auf jeden Fall ist es ein so ein bisschen Horrorfilm, ist ab 18. Na, Horror nicht, aber es gibt schon blutige Szenen darin, fängt gleich relativ blutig an sogar. Hat mir aber sehr, sehr gut gefallen. Und vor allen Dingen, weil es halt auf einer wahren Geschichte basiert, ist das sehr, sehr interessant. Wenn man dann auch mal diese Szenen oder das Set, in dem sie da gedreht haben, vergleicht mit den Fotos, die man im Internet findet, die aus den 70er Jahren von dem tatsächlichen Fall sind, ähnelt sich das doch alles sehr. Also das haben die alles sehr, sehr gut nachgebaut. Hat mir sehr gut gefallen, der Film.
Mhm. Also Empfehlung. Ja.
Ist eine Empfehlung, ja. Also ist natürlich jetzt kein so ein Actionkracher wie hier Marvel irgendwie was, ne? Aber ist ein, wie ich finde, sehr guter deutscher Film.
Okay.
Ja. Leider zeigen sie nämlich, so wie ich das gesehen habe, bis jetzt in der Astor Filmlounge, alle Filme immer nur auf Deutsch. Ich gehe ja eigentlich sehr gerne ins Savoy, weil die halt da alle Filme im Original zeigen. Und deswegen war ich halt froh, dass es halt ein deutscher Film ist, dann kann ich den da auch im Original in der Astor Filmlounge gucken.
Ja, ja.
Sonst wäre ich da wahrscheinlich nicht reingegangen in die Astor Filmlounge. Also ein Hollywood-Film würde ich mir da jetzt nicht angucken.
Okay.
Jedenfalls nicht, wenn er übersetzt ist.
Ich habe mir neulich einen übersetzten Film angeguckt, den ich schon lange auf meiner Watchlist habe, weil Angela da sehr begeistert von war. Die hat den irgendwann vor Jahren schon gesehen und wollte den immer mal mit mir gucken. Und den haben wir den irgendwann aufgenommen und jetzt geguckt. Der heißt Über den Dächern von Nizza, das Original How to Catch a Thief von 1955. In den Hauptrollen Cary Grant und Grace Kelly.
Oh.
Und den habe ich gesehen. Es geht im Grunde um einen Dieb, der lange nicht mehr im Geschäft ist. Und jetzt gibt's jemanden, der seine Diebesmethoden imitiert. Und er muss versuchen, den zu finden und zu fangen, bevor die Polizei ihn verhaftet oder den den, also vor allem bevor die Polizei ihn verhaftet. Mhm. Und das ist ein wundervoller Film, der spielt halt in Nizza und ist von 1955 und ich glaube, viel mehr muss man auch gar nicht sagen, um den Film grob zu umreißen, weil die Filme damals alle etwas anderes, die waren halt einfach anders. Also, ne, du hast halt gesehen, die konnten nur das filmen, was auch zu sehen war. Ne? Es gab keine Computertechnik, das heißt, alles, was du in diesem Film siehst, das war auch tatsächlich so. Mhm. Ja, die sind da halt mit dem Auto durch die Gegend gefahren und dann haben sie irgendwie da einen Bluescreen hintergemacht, das gab's damals tatsächlich auch schon. Und dann siehst du auch genau, okay, jetzt sitzen die hier gerade in einer Windblasmaschine in einem Cabriolet und dahinter wird irgendwie eine Küste abgespielt. So, und das, ich find's einfach geil, dass du als Film damals im Kino lief und die Leute sich gedacht haben, ja, Mensch, das sieht ja total geil aus.
Ja. Ein Alfred Hitchcock-Film ist das,
sehe ich. Genau, das ist ein Alfred Hitchcock-Film. Und auch wenn heutzutage ein Film mit dem Titel Über den Dächern von Nizza überhaupt keine Lorbeeren mehr kriegen würde, weil das einfach nicht cool genug und nicht englisch genug wäre, ist das ein sehr, sehr lohnenswerter Titel. Es ist im Grunde wie so ein alter James-Bond-Film auch, nur ohne James Bond. Also es geht halt um diesen Dieb. Also ne, wer auf so Diebesgeschichten steht, und Liebesgeschichten und Bond-Filme kann ich empfehlen. Also, gutes Ding. Gefällt mir sehr gut. Ich habe überlegt, ich müsste eigentlich noch mehr Filme dieser Art gucken. Überhaupt, um auch mehr von diesen berühmten alten Schauspielern mal in Aktion zu sehen. Ich habe den Film mal gesehen, so zur Hälfte oder so. Und dann sagte Angela Mensch irgendwann, ja, das ist halt Grace Kelly, ne? Also,
ja,
wusste ich halt nicht, weil ich überhaupt nicht wusste, wie die aussieht. Aber man kann das ja zum Glück alles nachholen. Diesen Film, den gibt's tatsächlich nirgendwo gestreamt. Den müsste man wahrscheinlich irgendwie kaufen. Aber es gibt wahrscheinlich auch einfach ähnliche Filme, die dann gestreamt sind. Also, was weiß ich, Vertigo oder so. Kannst du sicher auch alle Beilchen irgendwie kaufen.
Ja.
Ja, gutes Ding.
Ja, so alte Filme gucke ich ja eigentlich tatsächlich fast gar nicht. Es gibt so viele Filme, wo ich häufig mal denke, das ist so ein bisschen Bildungslücke, dass man die nicht kennt, Casablanca oder Vom Winde verweht oder sowas, die ich mir gerne mal angucken würde, glaube ich, aber wo ich auch genau weiß, dass ich dann nach 10 Minuten wahrscheinlich abschalten würde. Vielleicht ist das bei diesem Film nicht so.
Nee, der ist tatsächlich sehr unterhaltsam. Also die ersten 10 Minuten sind Vorspann. Ich weiß nicht, ob du das überstehen würdest, wie das bei den alten Filmen so ist. Aber der ist durchweg echt nicht schlecht. Also
ich finde die alten James Bond.
Ja.
Ich habe in dem Jahr, wo der neue James Bond, der James Bond 24 rausgekommen ist, also der letzte, Spectre. Bei Spectre war das, naja. Da habe ich ja ein Jahr lang alle 2 Wochen einen James Bond Film geguckt. Und die alten, die waren schon echt schlimm.
Ja. Und, ja, nee, ist dieser nicht. Ist dieser nicht.
Okay. Das kann man auch vielleicht nochmal den Leuten empfehlen. In ungefähr einem Jahr, und zwar am 8. April 2020, kommt der neue James Bond raus, der 25. Also wer jetzt nochmal wieder das angehen möchte und alle 2 Wochen einen James Bond gucken möchte und dann pünktlich zum Start von dem neuen ins Kino gehen möchte, kann das jetzt machen.
Sehr gut.
Ja. Vielleicht mache ich das nochmal wieder.
Ich glaube, du hast Besseres zu tun in dem Jahr.
Ja, aber alle 2 Wochen mal einen Bond zu gucken, abends oder so, am Strand liegen und auf dem iPad oder auf dem Mac den zu gucken, das könnte ich mir schon vorstellen.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ich habe wieder angefangen mehr zu lesen im Urlaub und habe jetzt Star Trek Destiny angefangen zu lesen. Das ist überhaupt nicht deine Welt, ich wollte es erwähnt haben. Falls ihr Hörer Star Trek Bücher kennt und empfehlen könnt, ich bin da für eure Vorschläge offen. Destiny gefällt mir sehr gut.
Ja, ich habe ja übrigens auch einen Plan, wie ich kostenlos an alle Filme und so rankomme. Alle Filme und Serie. Die EU stimmt ja gerade, oder es ist ja gerade in der Beratung und bald eine Abstimmung über die Urheberrechtsreform. Und in der Urheberrechtsreform in Artikel 13 wird vorgeschrieben, dass Webseiten, die halt Usern ermöglichen, Sachen hochzuladen und so und so lange existieren und so groß sind, zwingend einen Upload-Filter haben müssen. Das steht da zwar so wortwörtlich nicht drin, aber es steht irgendwie drin, es muss verhindert werden, dass die User urheberrechtlich geschütztes Material, von dem sie selber das Urheberrecht nicht haben, da hochladen.
Mhm.
Jetzt habe ich überlegt, ich baue eine Seite, wo Leute was hochladen können. Ne?
Ja. Also
wo jeder Sachen hochladen kann. Und da muss ich einen Upload-Filter dann programmieren, um das zu verhindern, dass die Leute Sachen hochladen, wo sie keine Rechte dran haben.
Ja.
Also muss ich einen Upload-Filter programmieren. Und um diesen Upload-Filter dann zu trainieren, muss ich ja alle urheberrechtlich geschützten Filme und Serien haben, damit ich die identifizieren kann und die dann blocken kann. Also werde ich diesen programmieren und dann werde ich zu Disney und zu Universal und Sony und so hingehen und sagen, hey, ich brauche mal bitte alle eure Filme und Serien, damit ich verhindern kann, dass andere Leute die hochladen.
Total geschickt.
Das ist mein Plan.
Ist das ein echt ernst gemeinter Plan?
Also ich werde wahrscheinlich so eine Webseite basteln. Und ich werde mit diesem Antritt mal an Sony und Universal rangehen. Und ich will, also natürlich nur, wenn es zu dieser Abstimmung kommt und das zum Gesetz wird, ne?
Ja.
Und ich möchte gerne sehen, wie die darauf reagieren.
Ja,
interessant. Ne? Ob die dann sagen, ja, nee, geh halt zu YouTube und lass dir von denen den Upload-Filter bereitstellen. Ne? Darauf läuft es ja zurzeit hinaus. Also YouTube hat ja mit Content-ID schon so einen Mechanismus, mit dem sie sowas erkennen können. Mhm. Urheberrechtlich geschütztes Material, einigermaßen zuverlässig, aber natürlich auch nicht alles. Und sie können halt auch nicht erkennen, ob man das vielleicht im Sinne eines Zitates oder im Sinne einer satirischen Beitrags oder eines journalistischen Beitrages tatsächlich hochladen dürfte, sondern die können halt einfach nur erkennen, hier ist Musik von Band XY drin oder hier ist ein Ausschnitt von dem neuesten Marvel-Film drin und deswegen kriegt das ganze Geld, was von diesem Video jetzt entsteht, kriegt das alles Marvel. Ja. So läuft das ja zurzeit bei YouTube und also die haben zurzeit die Möglichkeiten und ich glaube Facebook hat sowas Ähnliches, aber halt niemand anderes und kleine Firmen, die halt irgendwie das nächste Twitter basteln oder sowas, die können das halt auch nicht stemmen, ne? Und mein Upload-Filter, der wird halt auch nicht funktionieren, ne? Ich habe gar nicht die Ressourcen, einen Upload-Filter zu programmieren. Ja. Was ich halt machen kann, ist irgendwie ein MD5-Hash, also irgendwie eine Quersumme über die Datei machen und dass du halt die gleiche Datei nicht nochmal hochladen kannst. Sowas kann ich machen, ne? Aber mehr halt auch nicht. Aber das wissen ja die anderen, die Firmen nicht. Und ich kann denen ja sagen, ich möchte das gerne machen. Ich muss das ja jetzt machen wegen des Gesetzes. Mhm. Und deswegen brauche ich bitte alle deren Daten. Und dann bin ich mal gespannt, wie die darauf reagieren.
Das ist eine ziemlich witzige Idee. Ja. Ja, ich glaube nicht, dass die Firmen dir da auf den Leim gehen, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht. Also die Anfrage ist natürlich schon ziemlich genial eigentlich. Aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ich weiß aber auch nicht, wie es sonst funktionieren würde.
Wenn die mir die Sachen nicht geben, dann verhindern sie ja, dass ich mich ans Gesetz halte.
Irgendwie schon. Komisch.
Das geht ja auch nicht.
Komisch, ja.
Dann kann ich die bestimmt verklagen auf Herausgabe aller ihrer Filme und Serien. Und natürlich, und dann geht's bei der Musik weiter, ne? Und Bücher.
Ja. Das klingt ziemlich genial.
Man muss eigentlich mal gucken, wer da so seine Lobby-Vertreter in Europa losgeschickt hat, um das Ganze in Gesetzestexte zu gießen zu lassen, dann müsste man an die erstmal rangehen als erstes.
Ja.
Eigentlich bräuchte ich, glaube ich, eine Rechtsschutzversicherung für sowas. Falls ich die dann hinterher verklagen muss. Auf Herausgabe.
Mach doch.
Das wäre voll lustig.
Mach doch.
Ja, aber ich will, das müsste ich ja alles während meines Sabbaticals machen, ne?
Ja, wahrscheinlich. Ja.
Das darf halt für mich nicht zu anstrengend werden. Ich möchte halt dran, es soll halt lustig für mich sein und nicht anstrengend. Da muss ich mal gucken. Also ich kann da nicht zu viel Energie reinstecken.
Mhm, verstehe ich.
Ja. Ich glaube, wenn man sich da richtig hintersetzt und das richtig ernst meint, wäre das, glaube ich, eine echt gute Sache. Vielleicht muss man da mal mit dem Chaos Computer Club oder sowas reden, dass die da mitmachen und da Manpower hintersetzen und
ja.
Oder doch.
Ja. Also es zeigt halt vor allen Dingen, dass das ganze Ding nicht funktionieren kann.
Genau.
Schon echt witzig. Also es sei denn natürlich, irgendjemand baut so einen Upload-Filter und filtert das dann für dich, aber der muss ja die Daten auch alle haben.
Genau, und dann es kann ja nicht sein, dass es ein Monopol dann gibt, dass es nur irgendwie drei Leute gibt, die da so einen Upload-Filter haben. Es muss ja, jeder muss ja in der Lage sein, das zu machen.
Richtig.
Theoretisch.
Richtig. Was nicht jeder machen kann, ist einen Podcast aufnehmen mit Lydia Benecke. Das haben wir nämlich kürzlich getan. Der Alexander Hoaxmaster Waschkau, der Bastian Stingel-Wölfle und ich. Und ich rede natürlich von den nächsten Episoden von Minutenweise Matrix, die morgen früh um 5.11 Uhr kommt die Folge 66.
Am 18. März, also am Montag, den 18. März.
Genau. Und das wird total großartig. Also sehr unterhaltsam.
Wer ist denn Lydia Benecke?
Lydia Benecke ist eine Kriminalpsychologin. Die arbeitet in einem Knast und hat sich mehr oder minder auf die Fahne geschrieben, der Welt zu erklären, dass es nicht nur Gut und Böse gibt, sondern was für Abstufungen es geben kann und dass es nicht so einfach ist, dass man alle Bösen trennen, also einfach abschaffen könnte und dann gibt es keine Bösen mehr, weil im Grunde das in allen Menschen irgendwie drin steckt. So. Und sie hat diverse Bücher geschrieben, die sich damit befassen. Das Jüngste irgendwie, also sie hat irgendwie Kinderkriminalität, also Kriminalität an Kindern, und irgendwie Frauenkriminalität und so. Das sind, glaube ich, so die Themen ihrer Bücher. Und das erklärt sie aber alles viel besser selber in dem Podcast, den ihr dann ab morgen hören könnt.
Ja, das ist sehr schön. Ich habe ja immer so das Problem, dass ich zu viele Podcasts höre. Aber seit Minutenweise Matrix irgendwie in die Pause gegangen ist, ist es wieder ein bisschen ruhig geworden bei mir. Das ist ganz gut, dass er jetzt wiederkommt.
Das freut mich, dass du das so siehst. Ich hoffe, das sehen alle anderen auch so.
Wie lange hattet ihr jetzt Pause? Weißt du das aus dem Kopf?
Ja, wir haben die letzte Folge am 2. Februar, glaube ich, gebracht. Also
anderthalb Monate.
Ja, 6 Wochen irgendwie.
Ja, ja. Und hat dir ganz gut getan, oder? Die Pause?
Hat mir sehr gut getan. Es fühlte sich wirklich wie Urlaub an. Also ich bin jetzt auch wieder psychisch in der Lage, jeden Tag eine Folge zu veröffentlichen, was halt auch jeden Tag irgendwie eine Stunde Arbeit kostet. Ja. Und glaube einfach, das kriege ich jetzt durch und also ich würde ungern noch eine weitere Pause einlegen müssen, weil ich es irgendwie nicht anders hinkriege. Also deswegen glaube ich.
Das Problem ist ja, ihr habt ja alle, zwar nicht alle en bloc aufgenommen, aber ihr habt ja schon immer relativ viel auf Vorrat aufgenommen, aber halt nicht weiter produziert, also nicht geschnitten, Intro ran und veröffentlichen, den Text dazu schreiben. Das machst du immer jeden Tag neu, ne?
Das mache ich im Grunde wöchentlich. Also ich habe die Folgen jetzt für die kommende Woche, habe ich alle fertig. Ich werde mir jetzt diese Woche irgendwann einen Abend suchen, wo ich das dann weitermache. Wo ich dann also die Folge, die nächste Woche dann bespreche und mache das relativ zeitnah.
Okay. Das ist vielleicht besser, wenn man das am Blog macht und nicht jeden Tag. Einen Tag genervt und den Tag hat man dann frei.
So eine Woche aufnehmen ist halt ein kompletter Abend. Danach setze ich mich bestimmt nicht mehr hin und puzzle da die Dateien auseinander. Also das ist halt irgendwie, wir fangen um 19 Uhr an und sind um kurz vor 12 fertig. So, weil das dauert einfach ewig. Und dann gibt's natürlich einige Gäste, die einfach auch viel Gutes zu erzählen haben. Das ist Quatsch. Alle Gäste haben viel Gutes zu erzählen und bei manchen dauert es einfach sehr lange. Und dann ist halt die Nachbearbeitung auch nochmal so lang. Und das ist dann halt so ein bisschen schwierig. Und dann gibt's halt Gäste wie Sarah Burini zum Beispiel, wo ich Schwierigkeiten habe mit der Audioaufnahme und jede Bearbeitung der Folge irgendwie die ganze Zeit locker nochmal obendrauf kostet, weil die Datei irgendwie nicht stimmte und ich dann jedes Mal so ein bisschen friemeln muss. Bei jedem einzelnen Wort oder Satz, was da gesagt wird, muss ich halt so ein bisschen friemeln, dass das passt. Und das ist halt, sowas bringt mich dann halt völlig raus. Das hat echt viel Arbeit gekostet.
Das war ja bei meinen Aufnahmen, glaube ich, auch so. Da hatte ich ja noch diesen LG-Monitor, der immer meinen Rechner zum Absturz gebracht hat. wenn ein Mikrofon angeschlossen war. Und dann habe ich auch irgendwie mehrere Dateien für eine Folge dir gegeben.
Ja, das ist alles nicht so schlimm. Also da war halt bei Sarah war halt die Schwierigkeit tatsächlich, dass die Aufnahme weg war und ich hatte nur eine kumulierte Aufnahme von ihr und Alexander und ich hatte aber die von Alexander auch. Das heißt, ich musste aus der kumulierten Aufnahme dann, das geht zum Glück in Reaper, konnte ich Alexanders Aufnahme quasi gegenpolen Und sagen, nimm bitte alles, was Alexander sagt, aus der Aufnahme raus. Aber blöderweise war die nicht zeitgleich. Und das heißt, ich musste dann alle halbe Minute oder so, musste ich halt so ein bisschen verschieben, damit es wieder passt. Mhm. Und das ist halt der anstrengende Teil gewesen an der Aufnahme. Und das hatte ich jetzt aber zum Glück mit Lydia nicht und hoffe, dass es auch nie wieder auftaucht, dieses Problem. Und bin ganz, ganz guter Dinge, dass wir das bis zum Ende durchziehen werden jetzt. Auch wenn wir einige Aufnahmen noch gar nicht gemacht haben. Aber ich fühle mich auch immer besser, wenn ich die tatsächlich zeitnah schneide, weil ich dann, während sie gesendet werden, auch noch weiß, was gesagt wurde und so ein bisschen mitreden kann auf Twitter. Wir sind ja relativ aktiv.
Ja. Weißt du aus dem Kopf, was in den Minuten passiert, die jetzt diese Woche rauskommen? Also so grob die Handlung vom Film? Wo sind wir da jetzt gerade?
Es passiert der Verrat von Cypher, wo er das, also der tatsächliche Verrat, wir haben ihn gerade gesehen, wie er mit Agent Smith am Tisch sitzt und darüber spricht.
Im Steakhouse sitzt, ne?
Genau. Dann geht die ganze Crew zurück in die Matrix, um Neo zum Orakel zu bringen und Cypher telefoniert und wirft dann sein Telefon in eine Mülltonne. Das ist ein sehr wichtiger Moment. Und dann fährt Neo in einem Auto und sieht da einen Nudelladen, wo er früher gegessen hat. Und dann kommen sie in ein Foyer, Morpheus und Neo, und betreten einen Fahrstuhl. Das ist die Woche.
Okay. Das, der Löffel ist also noch nicht dabei, der da verbogen wird.
Es gibt tatsächlich in dieser Woche auch Löffel, aber das sind die Löffel, mit denen dieser Brei gegessen wird auf der Nebukadnezar. Weil der nämlich auch sehr spektakulär ist. Der hat so einen merkwürdigen Knick in der Mitte.
Okay. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und freue mich auf diese Woche. Und
sehr gut.
Dann geht's ja Montag wieder los um 5 Uhr irgendwas, ne? Lädst du mal hoch?
Oder genau, 5.11 Uhr.
Schaltest du frei? Hat das einen Grund, warum 5.11 Uhr?
Ja. der erste Tag, wo ich das hochladen musste, ich wusste, dass ich das hochladen will zu einer Uhrzeit, also dass ich es veröffentlichen will zu einer Uhrzeit, wo alle Leute, wo ein Großteil der Leute noch schläft. Aber ich wollte es nicht um 0 Uhr machen, weil möglicherweise brauche ich irgendwann mal länger für irgendwas. Und der erste Tag, wo das veröffentlicht wurde, war der 5.11. Da habe ich mir gedacht, okay, 5.11 passt.
Okay.
Und deswegen ist es 5.11.
Okay. Ja, sehr gut. Dann könnt ihr, nachdem ihr jetzt natürlich und den grandiosen Podcast Dirty Minutes Left, die aktuelle Folge zu Ende gehört habt, könnt ihr gleich weiterschalten und Arne dann bei Minutenweise Matrix in seinem zweitbesten Podcast hören.
Richtig.
Gut, Arne. Dann
sehr gut.
Eine schöne Woche und wir hören uns beim nächsten Mal.
Danke gleichfalls. Bis denn. Tschüss.
Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch ein wenig. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts, wie auch andere Projekte im Netz. Informationen, wie ihr mich unterstützen könnt, findet ihr auf compendion.net.